Ja. Dankeschön. Ich hätte es nicht besser sagen können, Eunice. Wie war das noch einmal? Super kreativ.
Ja. Auffällig.
Meistens verhaltensauffällig. Das stimmt. Ich mache das eigentlich alles nur wegen dem Mikro, weil das so extrem cool ist. Und das kriegt man nur, wenn man predigt. Ansonsten muss man so wie die Eunice mit diesen Handgurken herumlaufen. Wenn man predigt, kriegt man dieses Teil. Das war bereits der Kern der Botschaft. Ich habe noch ein bisschen mehr mitgebracht. Und nachdem meine letzte Predigt ja die Grundfesten der christlichen Gemeinschaft erschüttert hat, ist es natürlich schwer anzuschließen, aber ich werde mein Bestes geben. Der Titel der heutigen Predigt ist: Sei ein Schwamm für das Wirken Gottes. Klingt sperrig, ist es auch, wobei in der Praxis dann wiederum nicht mehr. Wenn du einfach Gott einmal gespürt hast in deinem Leben und wenn du gespürt hast, wie er wirkt bei dir oder auch bei anderen Leuten, stellt sich die Frage nicht mehr, ob du ihm nachfolgst, sondern im Prinzip wie. Ja, wie kann ich das tun? Wie kann ich diesem Gott nachfolgen? Und genau diese Frage verfolge ich heute. Wie kann diese Nachfolge aussehen? Es wird ein bisschen hobbytheologisch, einfach weil ich euch einen Begriff erklären will, der nicht ganz einfach zu verstehen ist. Aber ihr habt gute Chancen. Im Kern des Ganzen ist eine Bibelstelle aus Johannes 17. Und die Stelle begleitet mich und ich glaube durchaus andere auch. Ist eine sehr, sehr intensive Stelle, über der man lange sitzen kann, über der man viel meditieren kann. Letztlich ist es eine Stelle, wo Jesus viel sagt über seine Beziehung zum Vater, seine Beziehung zu den Jüngern, zu den Leuten, die ihm nachgefolgt sind. Das ist eine sehr, sehr schöne, aber sehr intensive Stelle. Es wird auch hohe priesterliches Gebet genannt, weil man sagt, Jesus tritt quasi in einer Art Vermittlerrolle auf zwischen Gott Vater und den Menschen. Nachdem Jesus dieses Gebet gesprochen hat, wird er direkt in den Garten Gethsemane gehen und verhaftet werden und den Rest der Geschichte kennen wir nur zu gut. Im Vorfeld dieser Stelle erklärt er den Jüngern die Auferstehung und damit sie verstehen, welcher Schmerz und welche Freude damit verbunden ist, verwendet er das Bild der Geburt. Das heißt, um diese emotionale Dimension dessen, was bevorsteht, der Kreuzigung und letztlich der Auferstehung begreiflich zu machen, verwendet er das denkbar weiblichste Bild der Geburt. Und da noch so eine kleine Randbemerkung, weil wir oft vielleicht suchen wir zu oft nach weiblichen Vornamen in der Bibel, aber die Frauen haben eine ganz prominente Stellung in der Bibel, immer und überall. Und an dieser Stelle, mit diesem Bild, finde ich, kommt das wunderschön zum Ausdruck. Nachdem Jesus also zu seinen Jüngern gesprochen hat, und ich lese vor jetzt die Stelle, Johannes 17, Vers 1 bis 4, aus der Übersetzung Neue Genfer Übersetzung. Nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete: Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja die Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Er sagt allen, die du ihm anvertraut hast. Und beim Lesen dieser Stelle bin ich so oft an dem Begriff der Herrlichkeit hängen geblieben, weil es meine Vorstellungskraft einfach nicht geschafft hat, zu verstehen, was ist mit Herrlichkeit gemeint, dass ich diesen kleinen Nebensatz meistens überlesen habe. Allen, die du ihm anvertraut hast, nicht jeden oder jeder. In Vers 9 wird Jesus dann sagen, ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Letztlich sagt Jesus, er ist gekommen, um den Jüngern die Herrlichkeit Gottes auf Erden zu zeigen. Und jetzt sage ich nur, Traubenzucker einwerfen, Energy-Dosen aufmachen, jetzt kommt ein bisschen Theologie. Danke. Herrlichkeit ist so ein Begriff, der ist nicht leicht zu fassen. Ein bisschen so wie Wahrheit oder Freiheit. Immer die Frage, was stellt man sich darunter vor? Johannes, der auch der liebste Jünger Jesu genannt wird, schreibt dieses Evangelium in Griechisch. Er hat aber Hebräisch gedacht. Und das Alte Testament war klarerweise auch in Hebräisch geschrieben. Im Hebräischen wird immer dann, wenn von Herrlichkeit gesprochen wird, das Wort Kavod gebraucht. Und da ist wichtig, das Wort ist weniger wichtig als das Verständnis. Da war gemeint einfach diese Massivität und Wucht der Gegenwart Gottes. Betrat Gott den Tempel, konnten die Priester nicht mehr stehen. Gott bewegt, sein Wesen zeigt Wirkung. Entschieden hat sich Johannes, das griechische Wort Doxa zu schreiben. Und das ist ursprünglich die Meinung. Hin zum Ruf, den jemand hat. Was denken andere über einen? Was nehmen andere wahr? Im Sinne von gute Doxa, viel Ehre. Und wenn Johannes Doxa verwendet, dann meint er den sichtbaren, wahrnehmbaren und erlebbaren Teil von Gott. Und somit beschreibt Johannes einen mächtigen Gott, der erlebbar ist. Jesus selbst verkörpert durch das Opfer und durch den Tod am Kreuz die Liebe Gottes zu den Menschen. Bringt man das alles zusammen, dann spricht Jesus in Johannes 17 von der Herrlichkeit Gottes, die er seinen Jüngern offenbart, und er offenbart ihnen einen liebenden, mächtigen und erlebbaren Gott. Wenn wir den Gedanken von vorher aufnehmen, so okay, im Angesicht dieses Gottes, wie schaut Nachfolge jetzt aus? Und in keinem der Evangelien, wo darüber gesprochen wird, hält sich Jesus bei dieser Frage bedeckt. Wir machen jetzt eine Zusammenfassung all jener Stellen, meistens am Ende oder sehr knapp am Ende der Evangelien, wo Jesus Aussagen darüber trifft, wie das funktionieren soll, ihm nachzufolgen. Wir starten mit Johannes 17, Vers 18. Alles sind jetzt Zitate aus der Neuen Genfer Übersetzung. Also was sagt Jesus? Wie soll man es angehen? So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie, die Jünger, uns in die Welt gesandt. Lukas 24, Vers 48 sagt, ihr seid Zeugen für das alles. Markus berichtet, dass Jesus sagt, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Und zu guter Letzt in Matthäus steht, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Macht die Menschen zu meinen Jüngern. Für viele freifliegende Apostel da draußen vielleicht noch einmal genau nachlesen. Ja? Zu meinen Jüngern, nicht zu den eigenen. Ja? Macht sie zu Jüngern Jesus. Big difference. Jesus sendet uns und sagt, geht zu allen Völkern, also zu jeder Mann, jeder Frau und verkündet das Evangelium. Seid Zeugen. Zeugen wovon? Die Jünger haben es leicht gehabt. Ja, die Jünger haben das Wirken Jesus sehen können. Jeden Tag. Sie haben nicht immer gut aufgepasst, aber sie hatten ihre Chance. Was können wir bezeugen? Was ist der Inhalt des Evangeliums, den wir unseren Nachbarn, Freunden, Verwandten, Bekannten erzählen können? Was können wir bezeugen? Unser Auftrag ist es jenen Menschen, die uns anvertraut sind, einen mächtigen, liebenden und erlebbaren, sichtbaren Gott zu offenbaren, herzuzeigen. Und das, was wir zum Beispiel herzeigen können, ist das Wirken von Gott in unserem Leben. Vor ein paar Jahren ist der Vater eines guten Freundes gestorben und wir waren beim Begräbnis und nach dem Begräbnis, nach guter alter Tradition, gibt es den Leichenschmaus und ein Zusammenkommen, man sitzt und isst und plaudert. Und ich habe mich damals mit einer ehemaligen Klassenkollegin von mir unterhalten und wir haben so ausgetauscht, an was wir uns erinnern konnten in der Schule, wer waren unsere Klassenkameraden, kennst du den, was macht der jetzt, all das. Und irgendwie hat es mich dann einmal interessiert und ich habe zu ihr gesagt, sag einmal, wie war ich eigentlich so in der Schule, wie hast du mich wahrgenommen? Und sie sagt, ja, du hattest deinen Spaß, aber meistens auf Kosten anderer. Und ich habe gedacht, wow, okay. Also, lass uns zurückschauen in diese Zeit. 80er Jahre. Ich trage Dauerwelle, Leggings ja. Und Jogging High, falls das noch wer kennt. Ja. Sportschuhe mit irgendwelchen Stoppeln auf der Seite für Rot, Blau. Und je nachdem, welchen Dämpfungsfaktor man haben wollte, konnte man die rausnehmen. Eben die Klassenkollegin war damals mit meinem besten Freund, ich nenne ihn jetzt hier Robert, zusammen. Und ich habe mit dem Robert so ziemlich das Alter von 15 bis 20 gemeinsam verbracht. Er hat mich regelmäßig mit dem Moped mitgenommen, er war ein bisschen älter. Und später dann mit dem Auto. Er selber war ein sehr guter Schwimmer auf relativ hohem Leistungsniveau. Und kaum hat er sein Auto bekommen, ist er zu mir gekommen. Ich bin eingestiegen, wir sind die Höhenstraße, die Kopfsteinpflaster sind wir gefahren und ich habe ihm gleich ein Brandloch in den Sitz gemacht, weil ich versucht habe, die Chica aus dem Fenster zu hauen und der Wind hat sie wieder zurück und 50 Kilometer am Tacho, Brandloch im Beifahrersitz. Aber das hat unsere Freundschaft ausgehalten. Öfter war, ich weiß nicht, wie das heute organisiert ist, kenne ich ja nicht aus mit Schule, aber da war Unterricht, dann war nach Hause essen gehen und dann war Nachmittagsunterricht meistens Turnen. Und oftmals war ich bei Robert, seine Oma hat immer für uns gekocht, wir haben dann gegessen, sind in den Nachmittagsunterricht gefahren, meistens auf seinem Moped und später dann mit dem Auto. Und irgendwann einmal habe ich, weil er sehr viele Pokale hatte vom Schwimmen, habe ich ihm diese Pokale in die Sporttasche gepackt. Das heißt, er ist dann in den Nachmittagsunterricht aufgebrochen mit Sportschuhen, wahrscheinlich Jogging High, Handtuch und eben irgendwelchen sinnlosen Pokalen drinnen. Und dann macht er die Tasche auf und nimmt den Pokal raus und denkt sich, was soll das jetzt? Und ich sage dann so, ja, Alter, ich weiß eh, dass du ein Supersportler bist. Ist das notwendig, dass du die Pokale mitnimmst? Ja, also. Und er war wirklich, wirklich böse. Und ich glaube, wenn er so gut laufen wie hätte schwimmen können, boah, hätte er mich gehabt. Ich habe echt geglaubt, dass das ein gelungener Scherz ist. So im Sinne von lieber einen guten Freund verlieren, als auf eine Pointe verzichten. Viele Jahre später, in dieser Gemeinde passiert, kommt eine Frau auf mich zu und sagt, also sie kommt nicht auf mich zu, sondern hat mich um ein Gespräch gebeten, hat gesagt, ich würde gern einmal mit dir reden. Dann haben wir uns hingesetzt und ich habe nicht gewusst, worum es geht und sie sagt dann, du, mein Mann hat irgendwie den Eindruck, du magst ihn nicht, weil du irgendwie machst du dich ständig über ihn lustig, wenn du mit ihm redest. Und für mich so, was? Nur Spaß, ist ja nicht ernst gemeint. Ja, aber offensichtlich ernst genommen. Und die Geschichte vom Robert, die ist irgendwann einmal so halt raufgespült und die habe ich mich wieder erinnern können, die hat nur irgendwie im Laufe der Zeit ein bisschen eine andere Perspektive gekriegt, von nicht mehr so lustig hin zu, hey, was warst du eigentlich, was bist du eigentlich für ein Typ? Und diese Geschichte aus der Gemeinde war, das hat tatsächlich einfach dann was in Bewegung gesetzt, was letztlich sehr wichtig war. Der letzte Teil, 2026, dieses Jahr, Leadership Conference, und bald endet mein Tagebucheintrag. Ich sitze am zweiten Tag so dort mit meinen Krücken, weil ich mir wieder mal irgendwas gebrochen habe und bin relativ erledigt vom Gehen. Einfach dieses immer wieder Aufstehen, herumhatschen, geht eh nicht gescheit. Ich war einfach müde. Und sitze dann so dort und denke mir, erst die letzten zwei Tage, du bist eigentlich hauptsächlich aufgestanden, um zu Leuten zu gehen und ihnen zu sagen, wie cool sie sind, wie toll das ist, was sie machen, wie lässig das ist. Und das war für mich der Moment, wo ich gecheckt habe, Gott hat mich zu einem Ermutiger gemacht. Ich bin zu einem ermutigenden Menschen geworden, der oft das Schöne, das Tolle und das Potenzial von Menschen sehen kann. Mein altes Gewand ist getränkt in Zynismus und Sarkasmus. Und eine ganz kurze Definition. Nicht aus dem Lexikon, einfach wie ich es wahrnehme. Für mich ist Sarkasmus scheinbar von außen betrachtet harmlose Bemerkungen, die verletzen sollen. Ja, schönes Kleid. Humor auf Kosten anderer, so verstehe ich Sarkasmus, so erlebe ich es bei mir. Zynismus ist ein bisschen für mich was Tiefergehendes, einfach Ausdruck einer Frustration, eigentlich eines verletzten Herzens, eine bittere Wurzel, wie man sagt, und drückt sich aus in einer negativen, pessimistischen Grundhaltung und im generellen Misstrauen und Zweifel an guten Motiven der Menschen. Das ist für mich Zynismus, einfach dieses negative, immer zweifeln, dass das wirklich so gut und nett gemeint ist. Und Sarkasmus, dieser Humor auf Kosten anderer. Und das ist keine Kleinigkeit. Ich glaube, dass Zynismus und Sarkasmus nahezu unheilbar sind. Das ist keine Kleinigkeit. So, in meinem Fall, das ist nicht alles weg. Still fighting, starre Zunge ist geblieben, work in progress, aber Gott hat mich liebevoll und ausdauernd auf die lebensbejahende und tendenziell positive Seite geschoben. Und in diesem Moment, wo diese Veränderung für mich wahrnehmbar ist, ich war so dankbar. Ich war so dankbar, dass Gott mir das geschenkt hat, dass ich das wahrnehmen durfte. Es ist nicht einfach vorbeigelaufen, sondern ich habe es wahrnehmen können. Und das war genau auch mein Gebet. Ich habe nicht gebetet, Vater, befreie mich von Zynismus. Mein Gebet dieser Zeit war, ich weiß, du tust Großartiges. Ich entscheide mich zu glauben, dass es dich gibt. Zeig es mir. Wenn das hier herunten, ja, zwischen uns funktionieren soll, dann will ich dein Wirken nicht nur sehen, ich muss es sehen. Ich muss dich wahrnehmen und erleben können. Wovon soll ich sonst erzählen? Was soll ich den Leuten erzählen, wenn ich dein Wirken nicht sehe, Vater? Was soll ich erzählen? Wem soll ich die gute Nachricht überbringen? Schärfe meine Sinne für das, was du im Leben anderer tust und was du in meinem Leben tust. Mach mich aufmerksam. Hilf mir, in die Selbstreflexion zu kommen. Mache in der Ruhe eine Innenschau möglich. Fun Fact: Mein Moment der Erkenntnis war in the middle of BAM. Leadership Conference, Hype, und trotzdem schenkt mir Gott dieses: Schau mal, das ist aus dir geworden. Übrigens auch die Antwort auf dein Gebet. Just like this. Thank you. Wir müssen uns ausstrecken nach seinem Wirken. Ich entscheide mich zu glauben, dass du ein mächtiger, erlebbarer und liebender Gott bist. But good news. Wir haben einen Helfer. Und da schauen wir uns Bibelstelle an dazu. Wir fangen an mit Lukas. Ihr seid Zeugen für das alles. Ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Von welcher Kraft reden wir? Eunice hat schon begeistert davon geredet. Einfach die Kraft des Heiligen Geistes, jener Person, die da auf Erden mit uns ist, und zwar jeden Tag. Und tatsächlich jeden Tag auch in meinem Gebet. Mein Gebet war, jeden Tag zu sagen, ich weiß, du tust Großartiges, lass es mich sehen. Lass es mich erleben. Holy Spirit, schenk mir einfach die Wahrnehmung, schenk mir die Aufmerksamkeit, dass ich sehen kann, was Gott an diesem Tag Gutes tut. Apostelgeschichte. Johannes hat mit Wasser getauft, sagt Jesus, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und eine Stelle haben wir noch, ein bisschen weiter in Apostelgeschichte 8, also 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Der Heilige Geist hilft uns zu bezeugen. Und er hilft uns auch, die Aufmerksamkeit zu haben auf das, was wichtig ist, das Wirken zu sehen. Ich habe euch ein was sehr Praktisches mitgebracht. Wenn wir davon erzählen wollen, was Gott Großes tut, dann müssen wir Schwämme sein. Ja? Schwämme für sein Wirken. Das heißt, wir erleben Gott jeden Tag, hoffentlich. Wir sehen sein Wirken und das füllt uns. Das saugen wir auf. Hey, was hast du mit meiner Haltung gemacht? Was hast du in dieser Beziehung gemacht? Wie hat sich die Ehe meiner Eltern verändert? Wie hat sich meine Haltung zur Schule und zu den Lehrern verändert? Vater, danke einfach für all die Dinge, die du für mich gemacht hast. Und das macht uns voll. Und wenn wir so voll sind, dann können wir rausgehen, dann können wir Zeugen sein. Dann können wir zu Leuten gehen und sagen, schau mal, ja, sorry, das ist das. Nur wenn dieser Schwamm gefüllt ist, nur wenn wir das aufgesogen haben, was wir gesehen und erlebt haben, von diesem liebenden, mächtigen und erlebbaren Gott, dann können wir die Dinge auch weitergeben. And the point ist, sich genau nach dem auszustrecken, einfach Schwamm zu sein. Nicht darauf zu warten, dass ich was wahrnehme, sondern es zu meinem Gebet zu machen. Auch mit Aufmerksamkeit, mit Interesse durch die Welt zu gehen. Es passieren ganz viele Dinge. Gott wirkt jeden Tag, der tut jeden Tag Großartiges. Du musst halt schauen, frag die Leute, hab Interesse an dem, was Leute erzählen. Und verbring auch Zeit mit dir selber. Reflexion, über sich selber nachzudenken, ist der kürzeste Weg zum Wirken Gottes. Zu erkennen, was Gott in meinem Leben tut. Einfach in Ruhe mal zu schauen, was haben sich für Dinge verändert? Was macht das mit mir, so nah an Gott dran zu sein? Und dann plötzlich komme ich auf so Dinge drauf, wie es bei mir halt dieser Zynismus war. Ich habe mich irgendwann einmal dabei erwischt, dass meine Gebete immer kleiner geworden sind. Und dann ist mir aufgefallen, ich bedanke mich bei Gott für Sachen. Und grundsätzlich ist da nichts Schlechtes dran. Die Frage ist, was steht dahinter? Und ich habe im Nachdenken bin ich drauf gekommen, ich bedanke mich deshalb bei Gott für Sachen, weil die Sachen schon vorbei sind. Ja, das ist so, wie wenn du auf ein Fußballergebnis wetten willst von einem Spiel, das schon vorbei ist. Das macht einfach keinen Sinn, das ist unrealistisch. Es ist Glaubenstreibstoff, sich bei Gott zu bedanken. Aber wenn du dich bedankst für Dinge, die passiert sind, weil du ihm nicht zutraust, dass er was bewegen kann in deinem Leben, dann denk drüber nach. Also danke ja, aber nicht vor dem Hintergrund, ich bin mir nicht sicher, ob Gott wirklich was bewirken kann. Ich bedanke mich lieber für Sachen, die schon passiert sind, die gut waren. Risikoloses Spiel. Nein. Ich glaube, dass man sich frech zu Gott hinstellen kann und sagen kann, ich weiß, dass du Großartiges tust. Ich weiß das einfach und ich weiß, dass du ein liebender Gott bist, dass du in meinem Leben was bewirken willst. Du bist erlebbar, du kennst mich. Ich will dein Wirken sehen, ich muss es sehen. Sonst gibt es nichts, was ich aufsaugen kann. Und es gibt dann auch nichts, was ich irgendjemandem weitergeben könnte. Wenn die Band, die Combo so nett wäre, auf die Bühne zu kommen. Ja, du reichst. Kauf ich. Dankeschön. Gott nicht wirken zu sehen, ist ein unglaublicher Glaubensfeind. Der Zweifel an seinem Wirken ist der Zweifel an seinem Willen, etwas zu bewegen. Und gleich daneben, nämlich wirklich gleich daneben, biegt der Weg in Richtung Zweifel an seiner Existenz ab. Wenn du Gottes Wirken zu lange nicht wahrnimmst, wird dein Glaube so klein, dass du ihn eines Tages nicht mehr sehen kannst, geschweige denn andere. Vater, und ich bete, dass du uns begreiflich machst, dass es notwendig ist, dass es essentiell ist, uns nach der Wahrnehmung deiner Wirkung auszustrecken. Es ist nicht nice to have, es ist nicht schön, juhu, es ist wichtig, es ist enorm wichtig, weil es stärkt unseren Glauben und es macht unseren Schwarm voll, um letztlich anderen Leuten erzählen zu können, wie mächtig, wie liebevoll und wie sinnlich wahrnehmbar du bist. Vater, und ich segne uns jetzt mit dieser Aufmerksamkeit. Mit Aufmerksamkeit für das, was du tust. Was du unabhängig von dem tust, was wir für Gebetsprojekte haben. Mein Bild heute war, ich bastle in der Werkstatt an einem Hasenstall und frage Gott immer wieder nach, gib mir den Schraubenzieher, gib mir den Schraubenschlüssel, gib mir die Schrauben. Um dann drauf zu kommen, was ist eigentlich, wenn ich mich hinstelle und sage, hey, lieber Gott, was bauen wir? Was willst du bauen? Was hast du vor? Nicht ein Gebet dafür zu verwenden, dass mein Projekt, das, was ich mir vorstelle, zum Ende kommt, zum Erfolg führt, sondern sich offen vor Gott hinzustellen und zu sagen, was ist eigentlich dein Projekt und wie kann ich helfen? Erwartet ihr einen Gott, der dich liebt, der mächtig und erlebbar ist, und rechne mit ihm. Bemühe dich darum, sein Wesen und Wirken in deinem Leben und im Leben anderer wahrnehmen zu können. Sauge sein Wirken auf. Sei der Schwamm. Weil das, was da drinnen ist, ist das, was du weitergibst. Und zwar an die, die Gott dir anvertraut hat. Nicht an alle. Deinem Ehemann, deinem Freund, deinen Verwandten, Nachbarn, Bekannten. Sei ein Schwamm.